Ja, guten Abend. Mein Name ist schon gefallen. Ich bin Walter Reimer. Für alle, die mich nicht kennen, mein Nachname verrät mich. Ich habe Verwandte hier. Ich bin hier aufgewachsen und deswegen ist es ein Privileg für mich, zurück zu sein. Ich weiß nicht, ob die Schublade, in die du mich packst, passend ist mit Humor. Keine Ahnung, wie meine Familie sich hier verhält, wenn ich nicht da bin. Aber ich bin auch wirklich kein Witzexperte. Aber dass ich hier stehe, das liegt nicht an mir übrigens. Ich wurde eingeladen und der Auftrag war, Walter, erzähl etwas zum Thema Humor in der Bibel. Wie kommen die Leute auf so eine Idee? Das hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Und zwar war ich mal an der Bibelschule und während der Bibelschule hier in Brake gibt es Freizeiten. Und in den Freizeiten dann bekommen die Freizeitgäste tolle Vorträge und die ganzen tollen, schlauen Bibellehrer, die haben dort die schweren Themen schon alle bearbeitet und der Praktikant sollte sich was aussuchen. Ihm ist nichts Besseres eingefallen. Und weil er es eh schon ausgearbeitet hat, hat er ein paar Wochen später das in der Jugendstunde hier gehalten. Und scheinbar haben sich das einige Jugendliche gemerkt. Und als es im ersten und zweiten Korintherbrief immer wieder diesen Humor von Paulus gibt, dann haben die sich daran erinnert, hey, wir müssen den mal einladen, jetzt bin ich hier. Ich möchte ein paar Vorbemerkungen machen, bevor wir uns mit dem Thema Humor in der Bibel beschäftigen. Erstens, ich glaube daran, dass die Bibel ein Buch ist, was von echten Menschen erzählt. Ja, es ist ein heiliges Buch, aber wenn wir uns das heilige Buch angucken, treffen wir auf Menschen, die so sind wie du und ich. Menschen mit Fehlern, Menschen mit Macken, Menschen mit falschen Entscheidungen, manchmal Menschen mit guten Entscheidungen. Wir treffen auf Menschen wie du und ich. Also, das hilft mir, etwas Distanz dazu zu bekommen und Humor entdecken zu können, weil es ein Geschichtenbuch ist. Ja, ich weiß, andere religiöse heilige Bücher, oder die von Religionen als heilig erachtet werden, die werden eher wie ein Gesetzesbuch gelesen. Wir dürfen die Bibel lesen wie eine große Geschichte und Jesus ist die Spitze dieser Geschichte. Eine zweite Vorbemerkung. Joel, kannst du meine Folien da einblenden? Eine zweite Vorbemerkung. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Vielleicht sitzt du heute Abend hier in den Reihen und denkst dir, Walter, vor 40 Jahren in Kasachstan hätten wir niemals über dieses Thema gesprochen. Niemals. Das wäre uns nicht eingefallen, über Humor zu reden. Und das kann ich verstehen. Vor 40 Jahren in Kirgisistan oder Kasachstan, wo auch immer ihr aufgewachsen seid, da hat man sich damit beschäftigt, wie kriegen wir unsere Kinder geistlich erzogen in einer Welt, wo man Kinderstunde nicht machen darf? Wie kriegen wir unsere Jugendlichen bei Jesus dran behalten, auch wenn die nicht an die Uni gehen können, weil sie nicht Parteimitglieder sind? Wie können wir Glauben leben in einer Welt des Kommunismus, der gegen uns ist? Und da kann ich voll verstehen, dass Humor in der Bibel kein Bibelstundenthema war. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Aus solcher Zeit kommen Lieder, wo die Sehnsucht nach dem ewigen Jerusalem ganz groß ist. Ihr kennt solche Lieder. Vielleicht singt ihr solche Lieder. Das ist völlig normal in einer Welt, wo man Widerstand erlebt, dass man dann eine Sehnsucht hat, hey Gott, befreie mich von diesem Widerstand. Und das ist die ewige Heimat bei Jesus. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Ich lebe nicht in Verfolgung. Ich habe sogar ein sehr, sehr, sehr behütetes Leben gehabt. Kein Wunder, dass ich aus meiner Perspektive, ich bin Kind meiner Zeit, auch mich mit solchen Themen beschäftige. Ist die vergangene Generation deswegen geistlicher als die gegenwärtige? Nein. Auch ich muss meinen Glauben heute bezeugen. Auch ich muss heute bei Jesus dranbleiben. Das ist die zweite Vorbemerkung. Und die dritte Vorbemerkung, ich weiß, Humor ist in unserer heutigen Zeit ein sehr, sehr zwiespältiges Thema. Ihr dürft an egal welchen Comedian denken, den ihr kennt, aus dem Radio oder Fernsehen, und ihr werdet euch daran erinnern, dass ihr auf eurer Fernbedienung immer wieder auf Mute drücken müsst, weil Witze vorkommen oder weil Humor fabriziert wird, der unter der Gürtellinie ist, der, wo sich lustig gemacht wird über Dinge, über die man sich nicht lustig machen sollte und wo es nichts mehr gibt, was irgendwie heilig oder ehrbar ist. Das weiß ich. Ja, ich weiß, dass das so ist. Das sind so die paar Vorbemerkungen, die ich machen wollte. Nicht jeder ist immer humorvoll. Erstens, was sind Voraussetzungen für Humor? Ich glaube, wir brauchen eine gewisse Distanz zur Sache. Das ist eine Voraussetzung für Humor. Ihr kennt die Situation am Tisch. Die ganze Familie sitzt am Tisch und eins der Kinder stößt das Wasserglas oder Milch oder was auch immer um. Man ärgert sich vielleicht darüber, aber keiner hat Lust zu schimpfen. Bis eins der Geschwisterkinder und alle fangen an, also so passiert es bei uns immer wieder, und alle fangen an zu lachen. Wer lacht nicht? Das Kind, das umgestoßen hat. Weil das liegt da, sitzt da mit seiner nassen Hose und es kann nicht lachen. Es hat keine Distanz zur Sache, weil es ist selbst betroffen, es hat ungeschickt gehandelt oder was auch immer. Humorvoll sein heißt, eine Distanz zur Sache zu haben. Als ich Jugendlicher war, habe ich einen knallroten Golf 3 Kombi gefahren. Meine Nichten und Neffen waren zu der Zeit so 6, 7 Jahre alt und die haben meinem Auto einen Namen verliehen: Ketchupdose. Für mich vollkommen in Ordnung. Ich habe keine Beziehung zu Autos. Ich bin Abiturient und habe mich gefreut, wenn meine Eltern mir das Auto gegeben haben. Von daher, mir sind Autos nicht besonders heilig. Das hat auch schon ein paar negative Auswirkungen auf mein Konto gehabt. Aber so, Ketchupdose. Ich habe keine Beziehung zu Autos, die mir, wo ich sagen kann, das verletzt mich jetzt voll. Also erstens, wir brauchen eine Distanz zur Sache, um humorvoll sein zu können. Oder auch halt über sich selbst lachen können. Zweitens, sich nicht in Sorgen zerbissen haben. Vielleicht ist das deine Lebensphase zurzeit. Vielleicht hast du eine Nachricht in deinem Leben bekommen oder du kaust an einer Nachricht, die einfach erschreckend ist und die dich innerlich aufwühlt. Vielleicht gibt es irgendeine Krankheitsdiagnose oder vielleicht hast du Kinder, die irgendwie von Gott weggehen oder du gehst durch finanzielle Nöte oder. Es gibt Lebensphasen, da ist Humor einfach das Falsche. Das kann ich voll verstehen. Wir alle gehen durch solche Zeiten, wo die Seele irgendwie schwer ist, weil es da eine Nachricht gibt oder eine Tatsache gibt, an der wir kauen und wo wir durch einen Trauerprozess gehen oder durch einen Zweifelnprozess oder was auch immer. Also, wir brauchen eine gewisse Ruhe in der Seele. Und das ist mein dritter Punkt. Was ist Voraussetzung für Humor? Leichtigkeit. Leichtigkeit in der Seele, sei es Dankbarkeit oder Zufriedenheit oder Optimismus, das brauchen wir. Und übrigens, wir Christen, wir sollten darin Profis sein, weil wir haben Hoffnung in Jesus. Wir haben allen Grund zur Leichtigkeit, auch wenn die Welt zusammenbricht. Wir wissen, unser Jesus ist bei uns. Von daher, eigentlich dürften wir sehr, sehr humorvolle Menschen sein, weil Gott unser Herz leicht macht. Humor kann ja ganz, ganz verschieden aussehen. Humor kann sein, sowas sein wie Ironie, eine Übertreibung von etwas, man sagt das Gegenteil aus von dem, was man sagen möchte, und so eine ironische Aussage. Zum Beispiel, ich bin hier an der AHF-Schule in Detmold, habe ich mein Abitur gemacht und am Ende des Schuljahres, alle Klassenarbeiten sind geschrieben, die Note steht mehr oder weniger fest, dann habe ich den Herrn Herm, das war damals mein Geschichtslehrer, wieso müssen wir noch was lernen? So, ich hatte keine Lust mehr zu lernen. Er war schlagfertig. Walter, du bist doch schon getauft. Warum bist du noch nicht im Himmel? Und dann hatte ich nichts mehr zu diskutieren. Ne? Musste ich da weiter lernen, bis das Schuljahr zu Ende war. Ironie, man übertreibt etwas, um einen Punkt zu setzen. Mark Twain soll gesagt haben, ich bin der Beste darin, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe schon 137 Mal geschafft. Ja, Ironie. Man sagt das Gegenteil von etwas, was man aussagen will. Oder es gibt den Witz, ne? Irgendeine kurze Erzählung mit einer Pointe am Schluss und alle lachen hoffentlich. Es gibt die Parodie, ist mehr eine Darstellung oder eine Karikatur, wo jemand irgendwie im Theaterstück eine Stimme imitiert oder eine Person imitiert und sich lustig macht. Dann gibt es Spott und Hohn, ist so ein abwertendes Vergleichen oder Herabtun von jemandem, jemanden bewusst lächerlich machen. All das ist irgendwie auch Teil von Humor. Es gibt den Sarkasmus, ja, da ist der etwas faule Mitarbeiter und sein Vorarbeiter kommt vorbei. Na Meier, überarbeiten sich mal nicht. Das war Sarkasmus. Ja, man will dem eine Botschaft mitgeben und das ist ein Ziel von Sarkasmus. Mit Ironie eine mitgeben. Oft ist das irgendwie angreifend oder bloßstellend. All das ist Humor. Und das Letzte, was ich hier aufgezählt habe, ist schwarzer Humor. Schwarzer Humor ist, wenn man Themen ins Lustige zieht, über die man normalerweise nicht lacht. Ja, vielleicht Krankheiten oder Tod. Das sind eigentlich keine Themen für Witze. Und manchmal macht man das. Da ist vielleicht der, der gerade in seiner Krebsphase ist und Chemo bekommt und dann sagt er, naja, wenigstens Shampoo brauche ich mir nicht mehr kaufen. So, das ist schwarzer Humor, ja? So, wenn man mit Themen spielt, die normalerweise nicht zum Lachen sind. Die Bibel kennt neben Humor ja auch solche Themen wie Freude oder Lachen. Ja, wenn ihr mal kurz überlegt, Geschichten mit Lachen. Ne, es gibt die Geschichte, wo Abraham darüber lacht, dass seine Frau Sarah nochmal schwanger werden soll. Das ist eine bekannte Geschichte. Ich glaube, kurz Zeit später lacht auch Sarah darüber. Oder es gibt die Textpassage in Psalm 2, wo von Gott aus gesagt wird, dass er sich über die Nichtigkeit der Völker lustig macht. Psalm 2, Abvers 1, warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. Gott lacht über die Nichtigkeit der Gedanken der Menschen, die meinen, wir können uns gegen Gott auflehnen. Ja, das ist eine zweites. Oder aus dem Buch der Prediger, alles hat seine Zeit, sowohl Lachen als auch Weinen. Also wir kennen diese Textpassagen und viel, viel mehr Textpassagen kennen wir, wo es um Freude geht. Und Freude jetzt nicht nur so innere Freude, die man irgendwie verkneift oder die so ein Wissen um was Gutes ist, sondern tatsächliche, echte Freude. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns fröhlich sein an ihm. Oder der zweite Text, den ich habe, von der ersten Gemeinde, die immer zusammenkam und voller Freude war. Oder die Aufforderung von Paulus an die Philipper, freut euch. Und ich sage es nochmal, freut euch. Also wir kennen diese Textpassagen, wo es um Freude oder Lachen geht. Und jetzt komme ich zu ein paar Texten und Geschichten, wo es um Humor geht. Ich werde das so aufteilen, dass wir erst im Alten Testament sind und danach ins Neue Testament gehen. Das Alte Testament hat einige humorvolle Geschichten. Ich glaube, allein die Tatsache, dass wir Humor haben, sagt etwas über unseren Schöpfer aus. Bei der Schöpfung hat Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Dass wir irgendwie Humor in uns tragen, deutet etwas auf unseren Schöpfer hin. Also wahrscheinlich hat er Humor. Spätestens bei der Erschaffung der Tiere beweist Gott Humor, oder? Wie kann man sich das ausdenken, dass es ein Känguru gibt, was irgendwie eine Tasche vorne hat und da ihr Baby reinsteckt? Wie kann man sich das ausdenken, dass das Lama spucken kann im Zoo? Wie kann man sich das ausdenken, dass ein Papagei einfach nachquatscht? Gott muss Humor gehabt haben, als all diese verschiedenen Tiere geschaffen hat. Ja, es gibt ja tolle Tierdokumentationen, wo das Verrückteste von den Tieren gezeigt hat, wo man sich denkt, wer kommt auf so eine Idee? Soll ich sagen, wer darauf kommt? Der Schöpfer des Universums. Er hat Humor. Eine andere Geschichte, und zwar die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die Menschen der damaligen Zeit wollen einen Turm bauen, der so hoch ist wie nur möglich. So hoch ist wie nur möglich. 1. Mose 11, auf, sagten sie. Wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Es wird verhindern, dass wir über die ganze Erde, dass wir uns über die ganze Welt zerstreuen. So, die Menschen haben es geschafft. Sie haben einen Turm gebaut bis zum Himmel. Und jetzt kommt der Gott, der alles sieht, der selbst unsere Gedanken sehen kann. Aber in diesem Fall sagt Gott, so, ich muss mich mal bücken. Um zu gucken, was sie gemacht haben. Der Herr aber kam aus dem Himmel herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, den sie erbauten. Für mich hat das Humor. Der Mensch meint, wir haben jetzt was ganz Tolles gebaut und das kann man bis zum Himmel sehen. Gott ist so viel größer, dass er sagt, okay, für diesen Anlass, wenn die meinen, die haben was Großes hinbekommen, ich bücke mich mal und guck mal so. Sonst kann er alles sehen, aber in diesem Fall, er muss sich herunterkommen. Die Geschichte von Jakob dem Listigen, das muss so enttäuschend gewesen sein, dass der Mensch es so zurückbekommt, Sehen und Ernten passt bei dem, oder? Mit einer Suppe hat er sein Erstgeburtsrecht von seinem Bruder erkauft, große Familienschwierigkeiten dafür gehabt. Und dann schlägt sein Schwiegervater zurück. Wie muss das gewesen sein? Du wachst in der Hochzeitsnacht auf und guckst mal rüber und Schleier hoch. Oh, ist ja die falsche. Und dann gehst du zum Schwiegervater. Hey, wie kommt das denn? Du hast mir die falsche ins Zelt gepackt. Ah, hab mich vertan. Mach mal 7 Jahre noch. Also der bekommt es so zurück. Jakob der Listige, der hat eine Schule gelernt. Für mich hat diese Geschichte Humor. Also je nachdem, wie man sie erzählt, kann die auch noch witziger sein. Das ist die Geschichte von Jakob dem Listigen. Es gibt die Geschichte vom goldenen Kalb. Mose hat diesen heiligen Moment bei Gott. Er bekommt die 10 Gebote und währenddessen ist Aaron gerade der Pastor. So, jetzt kommt der Eigentliche zurück vom Berg und jetzt muss es einen guten Grund geben, weswegen das Volk plötzlich um ein goldenes Kalb tanzt, oder? Also Aaron muss sich irgendeinen guten Grund überlegen. Warum hat die Gemeinde plötzlich die Religion gewechselt? Und das ist, was Aaron an der Stelle sagte. 2. Mose 32, 24. Deshalb forderte ich sie auf. Wer Gold hat, bringe es. Als sie mir den Schmuck brachten, warf ich ihn ins Feuer und heraus kam dieses goldene Kalb. Fällt dem nichts Besseres ein? Ja, wir haben alle Ringe zusammengeschmissen, gewartet und als das Feuer aus war, stand ein Kalb. In Gold. Ja, für mich ist das humorvoll. Also, hier muss sich jemand Zeit genommen haben, ein Kalb geschmiedet haben, würde ich sagen. Hier muss sich jemand ganz bewusst entschieden haben, der Gott, der uns aus Ägypten rausgeholt hat, ist nicht mehr gut genug für uns. Wir wollen irgendwie eine Statue gerne anbeten. Also das ist für mich auch humorvoll. Die andere Geschichte von Bileam und dem Esel. Bileam ist ein Seher, das heißt einen besonderen Zugang zu Gott. Bis auf diese eine Situation, da kann der Esel besser sehen als er. Ich finde das auch humorvoll. Die Geschichte von Elia und den Baalspropheten. Sie treffen sich auf dem Berg und es gibt den großen Wettbewerb. Wer ist der echte Gott? Baal oder Jahwe? Wer ist der echte Gott? Das ist der Wettbewerb. Und der Wettbewerb geht folgendermaßen. Wir machen hier ein Opfer und dann betet ihr zu Baal und Baal soll dafür sorgen, dass das Opfer von Feuer verzehrt wird. Und falls das nicht klappt, dann mache ich das und bete zu Jahwe, sagt Elia, und dann wird er wahrscheinlich mit Feuer antworten und das ganze Opfer verzehren. Und die Regeln sind abgemacht, die Baalspropheten machen bereiten ihren Altar vor und tun das, was sie tun in der Baalsanbetung. Und dann steht in 1. Könige 18, Vers 26, sie bereiten den Stier vor, den man ihnen gab. Dann riefen sie den ganzen Vormittag lang den Namen Baals an. Baal, antworte uns. Aber es kam keine Antwort. Darauf tanzten sie um den Altar, den sie errichtet hatten. Gegen Mittag begann Elia, und jetzt wird es humorvoll, sie zu verspotten. Vielleicht solltet ihr etwas lauter rufen, höhnte er. Denn er ist doch ein Gott. Mag sein, dass er tief in Gedanken oder vielleicht hat er zu tun. Oder er ist auf Reisen. Oder schläft und muss noch geweckt werden. Elia legt die Nichtigkeit von Götzen so blank auf wie nur möglich. Wie könnt ihr auf die Idee kommen, dass Baal der mächtige Gott ist? Er wird nicht antworten. Und so provoziert er sie, indem er sagt, ja, mach doch mehr, vielleicht passiert dann was. Und wir alle kennen, wie die Geschichte weitergeht. Elia ist dann dran und er betet zu Jahwe und er macht sogar vorher alles fleißig nass und Jahwe antwortet mit Feuer. Und das Volk weiß erneut, dass Gott, Jahwe, der lebendige Gott ist. Das ist die Geschichte von Elia und den Baalspropheten. Dann gibt es die Geschichte, ist keine Geschichte, aber ist die Begebenheit mit der Nichtigkeit der Götzen. Dann nehmen die Leute ein längeres Stück Holz, schneiden es auf die Hälfte und das eine schmeißen sie in den Kamin und aus dem anderen schnitzen sie ihren Götzen und beugen sich davor. Stell dir vor, du hast die falsche Hälfte in den Kamin geschmissen. Ja, so, wäre ärgerlich. Aber woher weißt du es? Es ist eine Nichtigkeit. Wie kann man auf die Idee kommen, Holz anzubeten? Das ist ja das Argument, was an dieser Stelle gesagt wird. So, das ist diese Geschichte mit der Nichtigkeit der Götzenstatuen. Es gibt noch ein paar mehr. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Rahel, die von ihrem Vater eine Götzenstatue klaut. Und dann setzt sie sich auf ein Pferd oder auf ein Kamel, weiß ich nicht so genau. Sie setzt sich drauf und packt das unter den Sattel. Und alle suchen nach dieser Götzenstatue. Wo ist die? Ich kann gerade nicht aufstehen. Ich habe meine Tage, sagt Rahel. Und auch hier, wenn eine Götzenstatue tatsächlich ein Gott ist, dann kann der sich doch bemerkbar machen, oder? Dann kann man den doch nicht verstecken. Also so dass es auch hier wird die Nichtigkeit der Götzen offengelegt. Das sind so ein paar Geschichten aus dem Alten Testament, die ich humorvoll finde. Vielleicht waren die nicht immer humorvoll damals gedacht, ich finde sie heute humorvoll. Und dann gibt es ein paar Begebenheiten aus den Sprüchen, die ganz klar humorvoll sind, wie über den Faulen gesprochen wird. Er streckt seine Hand aus zur Suppenschüssel und während er die Hand ausstreckt, schläft er ein. Oder der Faule, er will nicht rausgehen und sagt, ja, es kann ja sein, dass dein Löwe ist und ich überfallen werde, ich darf heute nicht raus. In seiner Faulheit findet er alle möglichen Argumente dagegen. Oder wie über unzufriedene Frauen gesprochen wird, wie ein tropfendes Dach, so penetrant. Also auch hier ein humorvolles Bild. Das sind so die Dinge, die mir im Alten Testament aufgefallen sind, wo Humor ganz klar ein Thema ist. Dann kommen wir zum Neuen Testament und da finde ich Humor nicht so sehr oft. Aber es gibt die Geschichte von dem geheilten Blindgeborenen. Ihr kennt das, die Jünger kommen zu Jesus. Wer ist schuld, dass dieser Junge, war schon ein junger Mann, glaube ich, blind geboren ist, er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder das noch das andere, sondern Gottes Ehre soll an ihm sichtbar werden. Und Jesus heilt ihn. Und die Pharisäer kommen und sagen, wer hat dich geheilt? Und er sagt, ja, der, Jesus. Und sie können das nicht glauben und so fragen sie irgendwann ein drittes Mal und dann, okay, wieso fragt ihr so oft? Wollt ihr jetzt auch an den glauben? Auch hier eine humorvolle Argumentation, die der Blindgeborene da nutzt. Dann gibt es bei Paulus einige humorvolle Szenen und das ist, was Viktor vorhin ansprach. In 2. Korinther verteidigt Paulus seine eigene Autorität. Ihr kommt da zu diesem Brief noch demnächst. Der erste Korintherbrief war ja auch schon nicht ganz leicht. Im zweiten Korintherbrief wird dieser nicht Konflikt, ist kein Konflikt. Paulus steht im schlechten Licht bei den Korinthern, weil es nach seiner Zeit dort Menschen gab, die kamen und Paulus angezweifelt haben oder Paulus beiseite geschoben haben eigentlich. Und Paulus schreibt dann irgendwann einen zweiten und dann auch noch einen dritten Brief sogar, der zweite ist nicht in der Bibel, und verteidigt seine eigene Autorität. Und diese besonderen Apostel, die haben sich irgendwie hervortun können und die Aufmerksamkeit der Korinther gewinnen können und Paulus versucht, sie zurückzugewinnen. Und dann argumentiert er in 2. Korinther 11 folgendermaßen. Ab Vers 16, um es noch einmal zu wiederholen. Glaubt nicht, ich hätte den Verstand verloren, wenn ich mit euch so spreche. Falls ihr es doch tut, hört mir trotzdem zu, wie ihr jemanden zuhören würdet, der Unsinn redet, während ich nun ein wenig angebe. Das war die Strategie der besonderen Apostel, anzugeben. Und Paulus versucht jetzt, ihre Strategie zu imitieren und er macht diesen langen Vorspann. Vers 17, Gott will solche Angeberei nicht. Aber ich verhalte mich jetzt wie einer, der Unsinn redet. Und da andere mit ihren Leistungen protzen, will ich es auch tun. Schließlich hört ihr, die ihr euch für so weise haltet, offenbar gern Leuten zu, die Unsinn reden. Ja, und damit beschreibt er die Leute, die mit falscher und die Paulus Autorität beiseite geschoben haben. Also er springt auf den falschen Gedanken der Korinther auf und sagt, okay, wenn ihr gerne solchen zuhören wollt, ich kann das übrigens auch. Und dann argumentiert er auf ihre Weise. Galater 5, es gibt die Argumentation im Galaterbrief, wie weit müssen wir zurück zum Judentum? Gibt es da bestimmte Rituale, Gewohnheiten, die wir wieder machen müssen? Also bestimmte Essensgewohnheiten, bestimmte Rituale aus dem Judentum, müssen wir die wieder übernehmen? Und Paulus argumentiert dagegen. Und dann wird er ganz spitz im Kapitel 5. Luther schafft das in einem schönen Wort. Und dann sagt er, hey, wenn die Beschneidung wollen, wirklich so heilig sein wollen, dann setzt die Schere ein bisschen höher an. So. Also ich führe das nicht weiter aus. Aber das ist ein spitzer Kniff des Paulus, wo er so den Galatern eigentlich eine mitgibt, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, verschneiden, so nennt das Luther. Humor bei Jesus, ich gehe davon aus, weil Jesus gut ganz Mensch war und er 3 Jahre mit 12 Männern unterwegs war, dass die müssen Humor gehabt haben. Eine Woche lang Klassenfahrt, das reicht ja bei uns schon aus, um ganz, ganz viel Humor und Verrücktes zu entwickeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass Jesus mit seinen Jüngern viel Humor hatte. Aber wir erkennen das nicht oft. In Jesu, aus den Biografien über Jesus in den Evangelien ist Humor schwer erkennbar. Wahrscheinlich auch, weil damalige Kultur und heutige Kultur so unterschiedlich sind. Aber einige Argumentationsweisen, die sind ganz klar humorvoll. Ein Kamel durchs Nadelöhr, ne, der Reiche ins Himmelreich Gottes zu kommen, ist wie ein Kamel durchs Nadelöhr. Das war sehr wahrscheinlich ein humorvoller Argumentation von Jesus. Oder, was siehst du, den Splitter im Auge des anderen und dein Eigenbalken nicht? Auch hier eine Übertreibung, eine ironische Aussage Jesu, humorvoll, um aufzudecken, dass man bei sich selbst anfangen sollte. Und dann die Argumentation mit den Pharisäern: Ihr siebt die Mücke aus, aber verschluckt das Kamel. Ihr seid wie Blinde, die Blinde führen. Das waren alles ironische oder sarkastische Aussagen den Pharisäern gegenüber, um einen Punkt zu setzen. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Geschichten gehört. Was lernen wir jetzt daraus? Was lernen wir aus diesen Geschichten? Drei Dinge. Humor wird im direkten Kontakt und in der direkten Auseinandersetzung mit den Menschen genutzt. Jesus schaut den Pharisäern ins Gesicht, als er diese Dinge sagt. Elia schaut den Baalspropheten ins Gesicht, als er sie auffordert, euer Gott schläft. Paulus ist in direktem Kontakt mit den Korinthern, als er sie beschuldigt, auf Angeber zu hören und nicht auf ihn. Es ist eine direkte Auseinandersetzung. Da, wo wir Humor einsetzen gegenüber Menschen, die nicht im Raum sind, da können wir sehr fies werden, oder? Aber sobald Menschen im Raum sind, über die wir lachen und mit denen wir zusammen lachen hoffentlich, dann werden wir vorsichtig. Ich habe meine Tochter gefragt, die ist 13, welcher Humor ist okay? Wir sind Dortmunder und dann habe ich gefragt, dürfen wir über Schalke lachen? Auf jeden Fall. Über Schalker dürfen wir lachen. So, nächste Frage. Dürfen wir über Holländer lachen? Nee, das ist bestimmt rassistisch, sagte sie. Und dann die dritte Frage, dürfen wir Blondinenwitze machen? Nein, auf keinen Fall, sie ist blond. Auf keinen Fall dürfen wir das, ja. Also, Menschen, die nicht im Raum sind, fällt es uns so leicht, lustig zu machen. Und das ist typisch deutscher Humor. Typisch deutscher Humor ist, über den anderen zu lachen, nicht über sich selbst. Wenn ihr euch mit jüdischem Humor beschäftigt, die nehmen sich selbst aufs Korn. Wo wir sogar manchmal denken, ist das noch okay? Aber es ist ein sehr auf sich selbst bedachter Humor und das ist viel, viel gesünder. Also Humor ist eine direkte Auseinandersetzung mit den Menschen, mit denen man hoffentlich zusammenlacht. Zweitens, Humor wird meist bei Menschen genutzt, die verbohrt auf dem falschen Weg bleiben wollen. Die Pharisäer sind verbohrt auf ihrem Weg, wo sie meinen, wir wissen, was Gott wirklich will. Wir leben in einer intakten Beziehung mit Gott. Sie sind verbohrt auf dem falschen Weg. Und Jesus muss ihnen immer wieder aufmerksam machen, hey, es geht nicht darum, sondern es geht um das Herz, was der Gott sieht. Und das muss gerecht sein und nicht die tollen Worte nach außen und nicht das tolle Benehmen nach außen. Also verbohrt auf dem falschen Weg. Die Korinther haben sich so auf die neue Autorität der besonderen Apostel eingeschossen, dass Paulus auf diesem verbohrten Weg irgendwie versucht, sie davon wegzugewinnen. Er nutzt auch viele andere Argumentationsweisen, aber irgendwann auch Humor. Kennt ihr sowas? Kindererziehung, da passiert das immer wieder, ne? Dass man hofft, dem Kind irgendwie beizubringen, dass das, was du hier tust, es macht keinen Sinn. Das vergeht jetzt ziemlich schnell. Und irgendwann mal gibt man auf zu argumentieren und man nutzt irgendeinen Witz oder irgendeine humorvolle Aussage, um dem zu sagen, das kann nicht gut ausgehen, was du hier probierst. Verbohrt auf den falschen Weg. Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken und sehen, wie Luther mit der katholischen Kirche argumentiert hat, das war genauso. Also mit sehr, sehr viel Humor hat er die Falschheit der katholischen Kirche aufgedeckt. Ja, das ist dieses, die wollen nicht mehr auf mich hören, ich bin scheinbar in der schwächeren Position. die haben eine andere Autorität oder sie haben ihren Weg für sich selbst festgelegt. So, ich bin in einer schwächeren Position, ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, ich nutze diese schwächere Position. Wie kann ich sie nutzen? Hören werden sie eh nicht mehr auf mich, indem ich einen Witz mache, dann hören sie wenigstens kurz hin. Hoffentlich erreicht sie das. Und drittens, Humor ist ein gutes rhetorisches Element. Jesus nutzt das, weil er laufend mit Menschen spricht. Paulus nutzt das immer wieder, weil er mit Menschen in Kontakt ist. Leider gibt es keine Tonaufnahmen mehr von Jesus oder von Paulus, aber es war Teil der Rhetorik. Und gerade in der Kultur damals, wo man ja über Geschichten gelehrt hat, es ist ja nicht eine Kultur wie heute, wo man in der Schule Bücher vorgesetzt bekommt und dann lernt ihr die Definition auswendig. Damals lief alles über Geschichten und man hat Geschichten auswendig gelernt und weitererzählt. Welche Geschichte ist viel leichter zu lernen? Ja, wenn es ein bisschen was Witziges hat. Humor ist ein gutes rhetorisches Element. Ich weiß, Rhetorik kann auch manipulativ genutzt werden. Rhetorik kann auch Menschen in eine Richtung ziehen, in die sie vielleicht nicht gehen sollten. Dennoch glaube ich, dass sie uns hilft, Rhetorik uns hilft, Menschen zu gewinnen für etwas Gutes. Mein Fazit: Sei humorvoll. Ja, wenn du heute Abend nach Hause gehst, dann nimm das mit. Sei humorvoll. Denn Gott hat dich mit echten Gefühlen geschaffen. Ich glaube daran, dass Gott etwas gewollt hatte, als er Freude und Leid, Entmutigung und Ermutigtsein in uns gepackt hat. Als er all diese verschiedenen Gefühle in uns gepackt hat, er hat etwas damit vor. Und auch mit Freude. Ich weiß, Menschen, die humorvoll sind, denen wird manchmal angekreidet, oberflächlich zu sein. Das ist nicht fair. Wir kreiden den Menschen, die irgendwie besonders ruhig oder besonnen sind, ja auch nicht an, immer die Weisesten zu sein. Die wollen es vielleicht, aber humorvoll sein, das ist nicht nur Oberflächlichkeit. Wahrscheinlich kennt ihr Menschen in eurem Umfeld, wo ihr wisst, gut, wenn der dabei ist. Wenn der mitkommt an dem Sonntagabend in der Runde beim Kaffee mit Familie, dann wird's gut. Diese 5 Stunden oder manchmal werden es dann auch 7, die werden schnell vergehen. Gott hat dich mit Gefühlen geschaffen, also sei humorvoll. Zweitens, es hilft dir, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Ja. Ich habe heute Morgen in der Schule wieder unterrichtet und dann stehe ich da und ich bin da der Lehrer, aber in meinem Fall, meine Schüler sind alle Auszubildende, das heißt, sie sind alle auch schon ziemlich reife Leute und ich sage denen das auch. Ich mag nicht zu erziehen, das muss ich schon zu Hause machen und das darf ich in meinem Fall auch, weil die alle erwachsen sind. Aber ich versuche denen gerade das zu vermitteln, dass ich bin nicht so wichtig hier. Ja, ihr müsst im Endeffekt auf mich hören und ich gebe die Noten am Ende des Schuljahres, aber lernt voneinander. Lernt von dem, was ihr aus euren Betrieben habt. Lernen ist so viel mehr als nur das, was dieser Lehrer da 45 Minuten vorne sagt. Wir müssen uns nicht so selbstwichtig nehmen. Weil, was ist unser erstes Gebot? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Christen sind ja dazu veranlagt, auf Gott zu sehen und auf andere zu sehen. Wir müssen uns nicht selbst so wichtig nehmen. Und Humor hilft uns dabei. Drittens, es ermöglicht dir Beziehungen oder Freundschaften. Ja, das schon vorhin schon gesagt, eine humorvolle Person bei der Geburtstagsfeier dabei zu haben, hilft. Dann geht der Abend schneller. Und das sind Menschen, um die scharen sich andere Menschen automatisch. Und wenn das auf eine gute Weise geschieht, dann genießen alle es, auch die, die vielleicht sonst nicht ganz so viel Humor haben. Ich glaube, dass wir alle Beziehungswesen sind und Humor hilft dir dabei. Ein viertes, Humor hilft dir, Konflikte und Spannungen zu lösen. Manchmal hat man sich so verbissen und keiner möchte den Schritt zurücktreten oder keiner möchte den ersten Schritt des Vergebens machen. Humor passt da ganz gut. Das löst einige Atmosphäre, wo irgendwie man aneinander geraten ist. Ja? Ein gelassener Umgang mit Situationen, vielleicht mit Streitthemen, hilft auch dem anderen hoffentlich, die Dinge nicht mehr ganz so verbissen zu nehmen und wieder bereit sein, darüber zu reden. Und das Letzte, sei humorvoll, denn dann hören die Menschen dir zu. Ich hoffe, dass du jemand bist, der etwas Gutes vermittelt. Ich hoffe, dass du jemand bist, der Menschen in deinem Umfeld mit guten Dingen prägt. Als Mutter, als Vater, als Mitschüler, Freund, als Hauskreisleiterin oder Leiter, du prägst andere Menschen. Menschen sollen dir zuhören, weil du Gutes in ihr trägst. Nutze Humor. Das hilft den Menschen, etwas von dem Guten zu behalten, was du vermitteln möchtest. Und dann ein Achtung, ja, das setze ich da unten drunter. Ich weiß, alles hat seine Zeit. Nee, mach noch eins zurück, genau. Alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten, da muss der Humorvolle einfach leise sein. Das gehört sich da nicht. Man kann nicht in jeder Situation einfach mit einem Lächeln irgendein Leid überwischen oder irgendeinen Zweifel beiseite schieben und tun, als wäre nichts. Alles hat seine Zeit. Es gibt Zeiten, da ist Lachen einfach nicht dran. Und leider spüren humorvolle Menschen, oder besonders extrovertierte Menschen, das oft erst im Nachhinein und müssen sich dann entschuldigen, dass sie eine Anstandsgrenze überschritten haben. Alles hat seine Zeit. Ein zweites, sei feinfühlig. Wir alle haben wahrscheinlich schon mal etwas gesagt, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, oh, das hat dem anderen doch wehgetan. Habe ich ihn falsch eingeschätzt. So, Menschen mit Humor müssen Menschen sein, die ein weiches Empfinden, ein gutes Empfinden haben für Beziehungen. Und das Dritte, es gibt Humorgrenzen. Es gibt Dinge, über die lacht man einfach nicht. Weiß nicht. Wenn in der Bibel steht, Ehre Vater und Mutter, dann heißt das für mich unter anderem, wir machen keine Witze über unsere Familie. Machen wir einfach nicht. So, wenn du zu anderen über deine Familie redest, keine Witze. Wir machen keine Witze über Gott. Wir machen es einfach nicht. So, das ist einfach eine Humorgrenze. Und wahrscheinlich gibt es auch noch andere Anstandsgrenzen, wo wir sagen, nee, ab hier geht der Fernseher aus, das ist nicht zum Lachen. Das ist für Gott heilig und das wollen wir genauso auch wertschätzen. Also das muss ich eingrenzen, okay? Also sei humorvoll, aber Achtung, habe ich dazu gesagt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und konntest mit all dem noch nichts anfangen, weil du kein humorvoller Mensch bist. Oder vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, ja, Walter, komm irgendwann wieder, wenn ich durch diese Frage durchgekaut habe und ich wieder eine leichte Seele habe, dann kann ich dir wieder besser zuhören, aber heute nicht. Vielleicht ist die Last der Welt so schwer auf deiner Seele, dass du denkst, das kann ich jetzt gerade nicht tragen und Humor ist heute nicht dran. Ich möchte mit einem Bibelvers abschließen, der passt nicht direkt zu Humor, aber etwas. Und zwar ist das aus Philipper 4, Vers 8. Und nun, liebe Freunde, also ich warte, bis ihr aufgeschlagen habt. Oder Luther übersetzt an dieser Stelle, Brüder. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wir leben in einer Welt, wo schlechte Nachrichten so schnell auf uns einprasseln. Wir leben in einer Welt, wo schlechte Nachrichten unser Gehirn sofort zumachen und uns wie in so eine Nebelwolke setzen, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Das können irgendwelche gesellschaftlichen Prägungen sein, die nicht in Gottes Sinne sind. Das können irgendwelche dummen Entscheidungen von Politikern sein. Das können irgendwelches Leid in der Welt sein. Alles strömt auf uns ein und nimmt uns jede Hoffnung und Lebensfreude. Vielleicht kennt ihr das. Ich finde an dieser Stelle Paulus' Aussage herausfordernd. Konzentrier dich auf das, was wahr, anständig, gerecht ist, was rein, liebenswert, bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Wir werden so schnell gefangen genommen von Dingen, die dreckig sind, die falsch laufen, die sündig sind, die wir nicht wollen, wo Lüge ist, und dann regen wir uns darüber auf und unsere Seele wird schwer. Paulus fordert uns heraus, auf die Dinge zu achten, die gut sind, die Hoffnung bringen, die ermutigend sind, die der Ehre erachtenswert sind, das Gute im anderen zu sehen und nicht den Blick voll bekommen vom Leid der Welt oder vom Bösen, von dem, was uns unzufrieden stimmt. Auch wenn du kein humorvoller Mensch bist, sei ein Mensch, der auf diese Dinge achtet. Nehmen wir an, wir wären das. Nehmen wir an, wir würden Menschen sein, die sich auf das konzentrieren, was rein, liebenswert, bewundernswürdig, wahr, anständig ist. Was würde passieren? Wir würden die Schönheit ineinander sehen. Wir würden sehen, boah, das, was Gott in dich hineingelegt hat, ist so gut. Dein Gebet heute Abend hat mich so ermutigt. Wie du mit den Kindern aus deiner Jungschau oder Kinderstunde umgehst, finde ich so vorbildlich. Vielen Dank, dass du so eine Mühe gemacht hast beim Grillfest am Sonntag. Wir achten plötzlich auf die Dinge, die gut sind beim anderen. Was geschieht? Wir ermutigen einander. Und was schafft Ermutigung? Ermutigung schafft Einheit. Und was schafft Einheit? An der Liebe wird man erkennen, dass wir seine Jünger sind. Es wird anziehend für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Also, wenn wir beginnen, diese Dinge zu leben, diese Dinge auszuführen, uns auf das zu konzentrieren, was gut, ehrenswert ist, wir werden eine Gemeinde von Leuten sein, die anziehend ist für andere und die eine Stärke ist füreinander. Ich weiß, euer Einander-Thema ist abgeschlossen, habt ihr letztes Jahr bearbeitet, aber das kann ich hier aufgreifen und wahrscheinlich kommt das sofort auf fruchtbaren Boden, weil ihr das letztes Jahr so gut bearbeitet habt. Also, auch wenn du kein besonders humorvoller Mensch bist, nimm diesen Bibelvers mit. Gott segne dich dabei. Ich bete noch. Jesus, vielen Dank, dass du in uns wohnst durch deinen Geist. Und Jesus, vielen Dank, dass dein Leben unser Leben werden kann, dass wir die Wege gehen können, die du gegangen bist. Und deine Wege waren voll von Liebe zu Menschen. Und ja, das war an einigen Stellen auch humorvoll, wo du vielleicht die Falschheit der Gedanken der anderen aufgedeckt hast durch Humor, wo du gelehrt hast mit Humor, damit andere besser zuhören konnten. Lehr uns, auf eine gute Weise humorvoll zu sein. Lehr uns, mit Humor so umzugehen, dass wir andere gewinnen für dich. Gott, ich bete, dass du diese Gemeinde hier in Augustdorf zu einem Ort machst, wo füreinander erlebt wird, weil wir uns auf das konzentrieren, was lobenswert ist, was liebenswert ist, was wahr ist, was rein ist, was anständig ist. Mach du uns zu Menschen, die nicht das Böse zuerst sehen und das, was uns unzufrieden stimmt und das, was unsere Seele schwer macht. Hilf uns, das zu sehen, was nach dir aussieht und wo wir etwas ermutigen können, wo wir Hoffnung bekommen. Segne du uns in diesem Sinne. Amen. Dürft ihr euch setzen.